Ja, seit einigen Wochen hören wir hier im Gottesdienst immer wieder auf Worte aus dem zweiten Buch Mose, Exodus. Und diese Predigtreihe über das zweite Buch Mose soll heute hier ihren Abschluss finden. Ich konnte ja auch immer noch in die Faszination Bibel kommen und dann auch das vertiefen. Und dieses zweite Buch Mose erzählt ja eine ganz fantastische Befreiungsgeschichte, wie Gott ein großes Wunder tut und sein Volk aus Ägypten befreit. Gott offenbart sich zu dieser Zeit so wie noch nie in der Geschichte zuvor und wie, glaube ich, nur einmal noch nachher, als Jesus selbst auf diese Erde kam. Gott hatte für sein Volk vorgesehen, dass sie aus der Sklaverei frei werden sollten. Und er wollte sie in ein Land führen, worin Milch und Honig fließt. Und das ist jetzt das Traurige an dieser Geschichte, das Unglaubliche, dass nämlich keiner dieses Ziel erreicht. Bis auf zwei. Weder Mose noch der Großteil des Volkes kommen in das gelobte Land. Sie bleiben alle in der Wüste stecken. Und ich möchte heute mit uns einmal sehen, wie das dazu kommen konnte. Dass aus einer von Gott so angedachten großen Befreiung nachher so eine mühsame, quälende Geschichte in der Wüste wird. Wie das kam, das können wir nachlesen im vierten Buch Mose, Kapitel 13. Diesen Text möchte ich einmal lesen, es geht auch noch ein bisschen weiter. Es ist ein bisschen längerer Text, aber er ist, glaube ich, leicht zu verfolgen, weil eine Geschichte erzählt wird. Der Herr sprach zu Mose: Sende Kundschafter nach Kanaan. Sie sollen sich in dem Land umsehen, das ich euch Israeliten geben will. Such dazu aus jedem Stamm einen angesehenen Mann aus. Mose tat, was der Herr ihm befohlen hatte. Alle, die er in der Wüste Paran auswählte, gehörten zu den führenden Männern ihrer Stämme. Es folgt dann eine Aufzählung der auserwählten führenden Leute namentlich. In Vers 16 geht es dann weiter. Diese Männer beauftragte Mose, das Land zu erkunden. Hoschea, dem Sohn Nuns, gab er einen neuen Namen, Josua, der Herr ist Rettung. Bevor Mose die Kundschafter losschickte, sagte er zu ihnen: Nehmt den Weg durch die Wüste Negev und geht ins Gebirge hinauf. Seht euch das Land an und die Menschen, die dort leben. Findet heraus, ob sie stark oder schwach sind, zahlreich oder wenig. Ob sie in ungeschützten Siedlungen oder in befestigten Städten wohnen. Seht, ob das Land gut oder schlecht ist. Fruchtbar oder karg. Und ob es dort Bäume gibt, habt keine Angst und bringt uns etwas von den Früchten mit, die dort wachsen. Zu der Jahreszeit reiften nämlich gerade die ersten Trauben. Die Männer brachen auf und erkundeten das Land Kanaan von der Wüste Zin im Süden bis zur Stadt Rehob im Norden, die an der Straße nach Hamat liegt. Dann wird noch ausführlicher beschrieben, wie sie das Land erkundeten und wo sie große, ja geradezu riesige Früchte, Feigen und Weintrauben fanden. In Vers 25 heißt es dann: 40 Tage lang erkundeten die 12 Männer das Land. Dann kehrten sie zurück. Als die Kundschafter in Kadesh in der Wüste Paran eintrafen, berichteten sie Mose, Aaron und dem ganzen Volk, was sie gesehen hatten, und zeigten ihnen die Früchte aus Kanaan. Sie sagten zu Mose: Wir sind in dem Land gewesen, in das du uns geschickt hast. Du hattest recht, dort fließen Milch und Honig. Sieh dir nur diese Früchte an. Allerdings leben mächtige Völker dort und ihre Städte sind gewaltige Festungen. Wir haben Anakita gesehen und in der Wüste Negev siedeln die Amalekiter, im Gebirge die Hethiter, Jebusiter und Amoriter. Außerdem wohnen am Mittelmeer und am Jordan die Kanaaniter. Da machten die Israeliten Mose wieder Vorwürfe. Kaleb versuchte sie zu beruhigen und rief: Wir sind stark genug, das Land zu erobern. Wir müssen nur losziehen und es in Besitz nehmen. Aber die anderen Kundschafter widersprachen: Gegen diese Völker können wir nicht antreten. Sie sind viel stärker als wir. Und sie erzählten den Israeliten die schlimmsten Geschichten über ihre Reise. Wir haben das Land durchzogen, wir wissen, wie es dort aussieht. Glaubt uns, dort herrschen Mord und Totschlag. Alle Menschen, die wir gesehen haben, sind groß und kräftig. Die Anakiter, die wir getroffen haben, sind Riesen. In deren Augen waren wir klein wie Heuschrecken. Und so haben wir uns auch gefühlt. Die Israeliten schrien entsetzt auf und weinten die ganze Nacht. Alle schimpften auf Mose und Aaron. Wären wir doch in Ägypten oder hier in der Wüste gestorben, riefen sie. Warum bringt uns der Herr in solch ein Land? Damit man uns tötet und unsere Frauen und Kinder als Gefangene verschleppt? Lieber kehren wir nach Ägypten zurück. Dann legten sie sich einen Plan zurecht. Lass uns einen neuen Anführer wählen und zurück nach Ägypten gehen. Da warfen sich Mose und Aaron vor dem versammelten Volk zu Boden. Josua, der Sohn Nuns, und Kaleb, der Sohn Jefunes, zerrissen entsetzt ihre Gewänder und riefen den Israeliten zu: Das Land, das wir erkundet haben, ist sehr gut. Dort gibt es alles im Überfluss. Wenn der Herr Gefallen an uns hat, wird er uns dorthin bringen und uns das Land schenken. Lehnt euch nicht gegen ihn auf. Ihr müsst keine Angst vor den Leuten dort haben. Wir werden sie leicht überwältigen, denn sie haben keinen Schutz mehr. Ihr braucht euch nicht vor ihnen zu fürchten, der Herr ist auf unserer Seite. Aber die Israeliten schrien: Steinigt sie! Jetzt lese ich noch ab Vers 26. Dazwischen ist beschrieben, wie Gott sehr traurig ist über diesen Unglauben des Volkes und wie er sich eigentlich ein neues Volk erwählen möchte und wie Mose sich für das Volk einsetzt. Und dann heißt es eben Vers 26, der Herr sprach zu Mose und Aaron: Ich habe gehört, was die Israeliten mir vorwerfen. Soll ich ihre Bosheit noch weiter dulden? Sie haben sich lange genug gegen mich aufgelehnt. Darum richte ihnen aus: Ich habe genau gehört, was ihr gesagt habt. Ich schwöre, so wahr ich lebe, dass ich euren Wunsch erfüllen werde. Hier in der Wüste werdet ihr sterben. Und zwar jeder wehrfähige Mann, der heute 20 Jahre oder älter ist. Weil ihr euch gegen mich aufgelehnt habt, werdet ihr niemals in das Land kommen, das ich euch mit einem Eid versprochen habe. Nur Kaleb, der Sohn Jefunnes, und Josua, der Sohn Nuns, werde ich dorthin bringen. Und auch eure Kinder, die ihr schon in der Gewalt eurer Feinde gesehen habt, sie werden das Land kennenlernen, das ihr nicht haben wolltet. Aber eure Leichen werden in der Wüste verwesen. Eure Kinder sollen 40 Jahre mit euch umherziehen, bis ihr alle tot seid. So lange müssen sie mit euch darunter leiden, dass ihr mir untreu wart. Was wir hier vorfinden, ist, dass das Volk immer wieder in das gleiche Verhaltensmuster hineinkommt. Sie murren. Sie verklären die goldene Vergangenheit. Ach ja, in Ägypten, da war es ja so schön, sie wollen zurück. Und sie geben Mose und damit auch Gott die Schuld und unterstellen ihm böse Absichten. Warum führt uns Gott hierher? Damit nur unser Schlechtes. Dass wir umkommen in der Wüste, dass die Feinde uns niedermachen. Und ausschlaggebend für ihre Meinung war, was die Stammesältesten, die Anführer gesagt hatten. Und denen schenkte das Volk Glauben. Sie erzählten die schlimmsten Geschichten. Das war ja schrecklich, wie Heuschrecken haben wir uns gefühlt. So riesig waren die und voller Mordlust und Totschlag, gefährliche Gegend. Ja, und so murren sie. Und das muss, glaube ich, schrecklich auch für den Mose gewesen sein. Ich habe einmal etwas Ähnliches erlebt. Es war 1988. Das habe ich erkannt an dem Lied, das wir gerade gesungen haben. Shine, Jesus, Shine. Das kam damals gerade neu heraus. Und ich war auf einer großen, ich war Student der Theologie und habe ein Praktikum gemacht und war auf einem großen Kongress von OM, Operation Mobilisation in Offenburg. Da waren 7000 junge Leute aus der ganzen Welt zusammen. Und anschließend, das war für eine gute Woche, ging es in kleinen Teams in verschiedene Städte Europas. Und weil ich Theologiestudent war, hat man gesagt, und Praktikum gemacht habe bei OM, hat man gesagt, du hast auch ein Team, das leitest du jetzt 20 Leute. So, und als die Woche rum war, ging es also darum, mit den 20 Leuten nach Graz zu fahren. Graz in Südösterreich. Von Offenburg ist das schon noch eine ganz schöne Strecke. Wir sind losgefahren, fröhlicher Ding, aber es ist eine weite Strecke, es hat sich hingezogen, es gab Staus und so weiter. Und eigentlich sollten wir um 18 Uhr zum Abendessen da sein. Es wurde so langsam 18 Uhr. Irgendwie waren die Vorräte auch aufgebraucht, sie waren hungrig und sie fingen an zu murren. Wir waren nämlich noch nicht da und haben gesagt, wir können jetzt nicht weiterfahren. Wir müssen anhalten, müssen Essen kaufen, müssen gucken, wo wir übernachten. Ich sage, nein, wir müssen weiterfahren, wir schaffen das und die warten auch mit dem Abendessen. Die lassen das stehen, wir kriegen noch was. Aber es waren einige da, ich war junger Student. Und da waren Leute bis 30, die waren älter, die hatten schon Berufsausbildung. Die haben sich echt schwer getan, von mir Hüpfer, sich was sagen zu lassen. Und dann gab es ein Murren und es war echt kritisch, ob wir überhaupt noch weiterfahren. Ich war dann einfach stur und habe gesagt, nein, wir fahren jetzt weiter. Aber war echt eine schwierige Situation. Und von daher kann ich, wir sind dann hingekommen um 19 Uhr und es gab auch noch Abendessen. Ja, und es wäre sonst auch alles schwierig geworden. Naja, jedenfalls kann ich nachvollziehen, wie unangenehm sich das anfühlt, wenn die, die einem folgen sollen, das nicht tun. Und sagen, nö, das sehen wir gar nicht ein, du hast keine Ahnung, du musst das anders machen und so weiter. Nur Josua und Kaleb, die warnen das Volk. Und sagen, habt doch nicht so viel Angst vor dem Neuen, gebt dem Angst vor dem Fremden nicht so viel Raum, bedenkt doch, dass Gott uns das zugesagt hat. Habt mehr Vertrauen zu Gott. Aber leider ist es erfolglos. Interessant ist dann der kleine Zwischenteil, den ich ausgelassen habe, weil ich ihn auch nicht ganz verstehe, muss ich auch zugeben. Da wird nämlich das so dargestellt, dass Mose geduldiger ist als Gott, weil Gott dann sein Volk aufgibt und sagt, jetzt habe ich die Nase voll. 10-mal und mehr ist mir das passiert. Jedes Mal, wenn ein kleines Problem auftritt, dann sagen die, Gott meint es nicht gut mit uns, das hat alles keinen Wert, wir können genauso gut zurückgehen. Immer wieder das Gleiche, dieser Unglaube, dieses Misstrauen. Ich werde mein Volk töten und deine Nachfahren, die sollen dann mein neues Volk sein. Und dann ist interessant, dass Mose sagt, nee, tu das nicht, gib sie doch nicht auf. Und noch lustiger ist eigentlich in meinen Augen die Begründung, weil er sagt, überleg mal, was denken dann die anderen Völker? Ja? Wie sieht das aus? Du rettest dein Volk, so eine große Aktion und dann endet es in der Wüste und sie kommen alle um. Ja? Also das sieht nicht nach einem mächtigen Gott aus und bist du nicht mächtiger wie das Volk? Und dass Gott dann einlenkt. Wie das sein kann, eben da habe ich noch theologische Probleme, aber ich wollte es euch doch nicht verschweigen. Es führt aber dann dazu, dass sie tatsächlich 38 weitere Jahre, also dann insgesamt 40 Jahre in der Wüste bleiben müssen und dass keiner außer Kaleb und Josua das verheißene Land erreichen. Was die beiden eigentlich unterscheidet von den anderen, ist so ihre Sichtweise auf die Welt. Sie waren doch in dem gleichen Land gewesen. Sie hatten dieselben Erfahrungen gemacht. Warum berichten sie so Verschiedenes? Das ist ja doch schon interessant, dass wir Menschen unsere Welt so ganz verschieden wahrnehmen können. Nicht? Manchmal erlebt man dasselbe und der andere erzählt was und ich denke, haben wir jetzt das Gleiche erlebt? War der an demselben Ort? Hat er denselben Film gesehen oder ganz was anderes? Wie kann das sein? Ja? Aber das ist so ähnlich, vielleicht war der schon mal in einem Spiegelkabinett, ich war da schon mal, das ist so ein, so gibt es manchmal in Vergnügungsparks, so ein Raum voller Spiegel, so Zerrspiegel, die dann so rum oder so rum gebogen ist und je nachdem, wie du davor stehst, siehst du unheimlich groß aus und schlank, das ist jetzt ein guter Spiegel für mich und dann gibt es auch andere, da sieht man ganz klein aus und dafür nochmal doppelt so breit und so weiter, die verzerren die Wirklichkeit. Ja? Ich habe uns auch ein Bild mitgebracht, mal sehen, was ihr seht. Ich habe sogar zwei Bilder. Was seht ihr hier drauf?
Oh, schön. Ein Gesicht.
Ah, ein Gesicht, sagt hier jemand, und du sagst Häuser und die Stadt. Ja? Also je nachdem, wo wir anfangen, sehen wir entweder eine Landschaft und hier ein Mann und hier ein Baum und so, oder ein Gesicht, dann sind hier und hier die Augen und, ja? Können wir vielleicht auch beides sehen? Also wir sehen verschiedenes, das gleiche Bild. Jetzt bin ich gespannt, was ihr hier seht.
Eine Frau.
Eine Frau? Ja, das sehen wir. Ein Indianer. Okay. Also eigentlich kann man entweder hier ein Gesicht sehen oder einen Mann, der hier steht. Hier sind die Füße. Ah ja, und wer eine Frau, einen Indianer gesehen hat, der muss mir das später erklären. ja. Aber das zeigt ja eben, wie verschieden wir unsere Welt wahrnehmen. Wir sehen die Wirklichkeit eigentlich nie so, wie sie wirklich ist. Also ohne eine Brille, sondern, das haben auch die großen Philosophen schon rausgefunden, wir haben immer eine Brille auf sozusagen. Manchmal ist sie relativ klar, neutral, oft ist sie rosa oder manchmal ist sie auch dunkel, ganz fast schwarz, dunkelbraun. Und je nach Brille sehen wir die Wirklichkeit. Unser Standpunkt bestimmt mit, wie wir etwas sehen und wo wir anfangen zu schauen und wie wir uns das dann alles zusammenreimen. Und genauso ist das auch mit den Kundschaftern gewesen. Sie sehen alle das gleiche Land und sind sich auch in Bezug auf die Vorteile noch relativ einig und sagen, doch, ist ein schönes Land, gibt gute Früchte, ist wunderbar, so wie Gott es beschrieben hat und verheißen hat. Aber dann im Hinblick auf die negativen Seiten, da gibt es dann verschiedene Wahrnehmungen. Die einen sagen, ja, es gibt da viele Völker und die wohnen da und haben auch befestigte Städte. Ja, es gibt durchaus Herausforderungen, aber die anderen sagen, nee, es gibt nicht nur große Städte, es gibt übergroße Riesen und eben die beschriebenen Probleme. So, dass wir uns wie Ungeziefer, wie Heuschrecken fühlen. Was aber den eigentlichen Unterschied ausmacht, dass sie in ihrer Sichtweise vergaßen, Gott und seine Macht mitzusehen. Das einzubeziehen. Und weil sie Gott nicht sehen, kommen sie zu einer anderen Schlussfolgerung. Wenn wir uns nämlich das ganze Bild angehen, sehen ohne Gott, dann kommt man zu dem Ergebnis, das ist Selbstmord, da reinzugehen. Das ist unmöglich, das ist Wahnsinn. Und an diesem Beispiel können wir sehen, was Glaube bedeutet. Glaube bedeutet nämlich, bei dem, was man sieht, Gottes Macht und Gottes Dasein mit einzubeziehen. Gott beim Wort zu nehmen, Gott treu zu bleiben. Ich sage mal, die Optik des Glaubens einzunehmen. Ja? Wir haben ja einen Optiker in unserer Gemeinde und wir wissen, er korrigiert, wenn man falsch sieht. Dann muss man da mal hin und das korrigieren. Und Glaube bedeutet nicht, dass man blind ist für die Probleme im Leben, dass man blind ist für die Herausforderungen. Das bedeutet nicht einfach, dass man jetzt negatives Denken gegen positives Denken austauscht. So, boah, alles kein Problem, schaffen wir schon irgendwie. Sondern, dass man Gott sieht. Und das wird auch als Glaube des Mose beschrieben einmal in Hebräer 11, da heißt es nämlich, Herr Mose fürchtete den Zorn des Königs, damit ist damals der Pharao gemeint, mit seinen Drohungen nicht, denn er hielt sich an den, den er nicht sah, als sähe er ihn. Das heißt, da wird gesagt, was den Glauben des Mose ausmacht, als der Pharao so große Drohungen gegen ihn aussprach, ist, dass er Gott sah, der da drin war, obwohl er ihn nicht sehen konnte, als sähe er ihn. Und genau diese Optik des Glaubens, die fehlt hier den 10 Kundschaftern, dass sie Gott darin nicht mehr sehen. Darum ist das ganz wichtig, wo ist Gott in einer Situation? Jeder von uns steckt in einer anderen Situation. Die ist vielleicht gut, die ist vielleicht schwieriger. Wir gucken in die Zukunft, wir erwarten irgendwas. Ja? Aber die Frage ist, wo ist Gott in dieser Situation? Ist die da mit drin? Ist er mit drin? Ist er dabei? Wenn du ihn dabei siehst, wird sich dein Bild ändern. Und deine Gefühle auch. Wie du da siehst, oder ist er nicht mit drin? Und dann ist es wichtig zu hören, was Gott denn in eine Situation hinein sagt. Also ist es wichtig, dass wir hören auf seine Selbstoffenbarung. Das ist ganz zentral. Und hier hatte er zu dem Volk gesagt, zieht hinauf, nehmt das Land ein, ich habe es euch mit einem Eid versprochen, dass es euch geben will. Und das war dann die Frage, rechnen Sie wirklich mit dieser Macht, mit dieser Wirklichkeit Gottes in Ihrem Leben? Es wäre wirklich falsch gewesen, wenn die Kundschafter die Probleme verschwiegen hätten. Ja? Aber dass sie Gott verschwiegen haben, das war ihr Problem. Der Glaube ist ja aber, wenn wir in solchen Problemen stecken, auch immer eine Herausforderung. Etwas zu wagen. Eine Frau ist von einer Klippe gestürzt, unter ihr ist das tosende Meer. Beim Abrutschen kann sie sich gerade noch an einem Ast festhalten, klammert sich fest, aber sie weiß, der Ast hält nicht ewig und ihre Kraft auch nicht. Und so betet sie, ja, in Todesangst schreit sie zu Gott, Gott, wenn es dich gibt, dann rette mich, ich werde auch an dich glauben. Da hört sie eine deutliche Stimme, die zu ihr sagt, das sagen alle Leute, wenn sie in Not sind. Die Frau sagt in ihrer Verzweiflung, nein, bei mir ist das anders. Ich will tatsächlich an dich glauben. Dann sagt die Stimme, gut, ich rette dich, lass den Ast los, ich werde dich auffangen. Dir wird nichts passieren. Den Ast loslassen, bin ich denn verrückt? Sagt die Frau. Das ist die Herausforderung, im Glauben tatsächlich einen Schritt zu gehen. Wie bewerten wir die aktuelle Situation in unserem Land oder in unserem Leben? Wenn wir da hineinsehen, gibt es sicher auch Positives und Negatives. Was bekommt wie viel Bedeutung und Gewicht? Wir geben dem ja immer irgendeine Bedeutung. Und vor allem ist Gott da drin. Rechnen wir mit seiner Macht. Wenn wir viel im Leben meckern, wenn wir viel schwarz sehen, dann sollten wir tatsächlich einmal unsere Sehstärke überprüfen. Sehe ich vielleicht das Positive gar nicht mehr? Sehe ich Gott nicht mehr? Wie sehr beeindruckt mich die gottlose Welt mit ihren Ansichten? Erscheint sie mir wie Riesen und ich selbst wie eine Heuschrecke, zucke ich zusammen? Unzufriedene, mürrische Leute gibt es heute unter uns Christen genauso wie damals unter den Israeliten in der Wüste. Angesichts der Anfechtungen im Leben sagen sie, warum trifft es immer mich so schwer? Gott meint es nicht gut mit mir. Die anderen Gottlosen sind besser dran, der Glaube lohnt sich gar nicht, wenn ich trotzdem in Probleme komme. Und dabei gibt Gott doch auch uns so viele Verheißungen, an denen wir uns festhalten können, wo wir ihn beim Wort nehmen können. Wir können uns das wie die Früchte, die einzelnen Trauben an der Weinrebe vorstellen, eine Einladung jeweils von Gott, ihm doch beim Wort zu nehmen, das neue Land einzunehmen. Wenn Gott den Müden und Kraftlosen verspricht, er gibt den Müden Kraft und Stärke genug den Unvermögenden. Oder wenn er Geborgenheit vermittelt, wenn er sagt, von allen Seiten umgebe ich dich und halte meine Hand über dir. Oder wenn er zusagt, dass er immer bei uns ist. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Stimmt denn das alles, was Gott sagt? Dürfen wir für unser Leben seine Führung erwarten? Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn. Er wird es wohl machen. Und wenn man das so sieht, dann ist es doch wirklich tragisch, dass Gott zu seinem Volk gesagt hat, nein, ihr erlebt das jetzt alles nicht, ihr müsst zurück in die Wüste. Und als sie das begreifen, was für Folgen das hat, wenn man in einer solchen Einstellung lebt, dann fangen sie an zu weinen und zu klagen, dann wollen sie doch noch einen Angriff wagen, das geht natürlich dann alles schief, das brauche ich hier nicht weiter auszuführen. Am Ende erreicht keiner das Ziel, das Gott eigentlich für sie vorgesehen hatte. Das ist eine Folgeerscheinung des Unglaubens. Vor uns allen liegt unbekanntes Land, nämlich die Zukunft. Wir wissen nicht, wie das kommt, was sie bringt. Natürlich, wir wünschen uns manches Gute. Und die einen Politiker sagen, es kommt jetzt Wohlstand, es kommt Frieden. Die anderen sagen, es kommen jetzt schwere Tage, Armut, Egoismus, Gewalt. Was kommt wirklich auf uns? Wir wissen es nicht. Darum schicken wir manchmal Kundschafter los. Die sollen uns mehr Informationen bringen. Was denn die Zukunft bringt? Dann gibt es Wissenschaftler, Wirtschaftswissenschaftler, Demoskopen, Soziologen oder persönliche Zukunft. Wir gehen zum Arzt, bin ich denn auch gut gesund, Gesundheitscheck? Oder andere gehen sogar zum Wahrsager, zum Astrologen. Alle wollen sie mehr Informationen. Aber es hilft uns am Ende nicht, wir sind so klug wie zuvor. Das Land der Zukunft bleibt ein Buch mit 7 Siegeln. Aber die Frage ist, ist Gott da? Die Frage wünsche ich mir, dass ihr die heute mitnehmt. Ist Gott da wirklich mit drin? Sehe ich ihn dabei? Steht er da zur Seite? Denn was damals geschah, das schreibt Paulus an die Korinther, das ist für uns geschrieben, damit wir daraus etwas lernen sollen. Und ich weiß nicht, wer von euch gestartet ist, wunderbar, befreit von Gott und gesagt hat, Gott hat mich erlöst, er hat mich befreit. Und der jetzt aber das Gefühl hat, mein Leben fühlt sich überhaupt nicht an wie Befreiung, gelobtes Land, sondern ich bin irgendwie in der Wüste stecken geblieben. Dass wir dann merken, worauf es ankommt. Ich lese jetzt noch zum Abschluss diese Verse aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 10. Da schreibt Paulus, liebe Geschwister, erinnert euch daran, was unsere Väter während ihrer Wüstenwanderung erlebten. Sie wurden alle durch die vorausziehende Wolke von Gott geführt und von ihm sicher durch das Rote Meer geleitet. Alle wurden im Meer und unter der Wolke auf Mose getauft, als sie ihm nachfolgten und ihn als Führer anerkannten. Gott gab ihnen alle auf wunderbare Weise dieselbe Speise und denselben Trank. Sie tranken alle Wasser aus einem Felsen, das bedeutet, Christus selbst war mit ihnen. Aber es gefiel Gott nicht, wie die meisten von ihnen lebten. Deshalb kamen sie in der Wüste um. Das soll uns eine Warnung sein, damit wir nicht wie sie am Bösen Gefallen finden. Werdet nicht zu Menschen, die Gott vergessen, weil sie allen möglichen Götzen nachlaufen, so wie manche von ihnen. Die Heilige Schrift berichtet, sie feierten ein großes Fest und tanzten dann um ihren Gott herum, den goldenen Stier. Lasst euch auch nicht wie sie zur Unzucht verleiten, sondern denkt daran, dass sie an einem einzigen Tag 23.000 Menschen dafür mit dem Tod bestraft wurden. Fordert Gott nicht heraus. Damals taten sie es. Sie wurden von Schlangen gebissen und starben. Lehnt euch nicht gegen Gott und seine Führungen auf, so wie einige von ihnen. Gott vernichtete sie durch einen Engel. Alle diese Ereignisse sollen uns ein abschreckendes Beispiel sein. Sie wurden niedergeschrieben, damit wir gewarnt sind, denn das Ende der Welt ist nahe. Deshalb seid vorsichtig, gerade wenn jemand denkt, so etwas kann mir doch nicht passieren, muss er besonders aufpassen. Das, was eure Glauben bisher an Prüfungen zugemutet wurde, überstieg nicht eure Kraft. Gott steht zu euch. Er lässt nicht zu, dass ihr in der Versuchung zugrunde geht. Wenn euer Glaube auf die Probe gestellt wird, schafft Gott auch die Möglichkeit, sie zu bestehen. Haben wir eine Ahnung, wie viel Segen uns entgeht, wenn wir Gott nicht vertrauen? Natürlich, das Leben der Israeliten geht weiter. Es ging weiter sogar mit Gott. Sie haben in den 40 Jahren auch noch manches mit ihm erlebt. Aber das, was Gott eigentlich für sie vorgesehen hatte, das haben sie nicht gesehen. Die Vergangenheit lässt sich nicht ändern. Aber wie wir in die Zukunft schauen und ob wir Gott darin sehen, das ist die Herausforderung, vor die uns Gott heute stellt. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, dann verstocket eure Herzen nicht. Amen.